liebe Liebenden, wie schön wieder bei euch zu sein. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, euch auch heute Morgen mit einer frohmachenden Botschaft zu erfreuen. Denn das heißt Evangelium. Evangelium heißt nicht belehren, es heißt nicht verurteilen, sondern Evangelium heißt erfreuen, mit guter Botschaft erfreuen. Und das Thema heute heißt Schlussstrich von der Kunst zu vergeben. Ach so, genau. Ich habe euch sozusagen eine bunte Tüte mitgebracht. Schlussstrich von der Kunst zu vergeben. Und das ist, ja, Hand aufs Herz, ihr Lieben, kein leichtes Thema. Und ich, das weiß ja jeder und jede selbst nur zu gut aus eigener Erfahrung. Vergeben, das fällt schwer. Und Vergebung annehmen, das fällt manchmal noch schwerer. Manchmal braucht es einfach so ein paar zusätzliche Runden, um die inneren Regale, in denen wir all die schmerzhaften Erinnerungen lagern. Und genau dort begegnet man sich dann immer wieder, der Opfer und der Täter, mit der Chance, es einfach nochmal erneut anzugehen und auszuprobieren, ob es jetzt mit der Vergebung denn klappt. Schlussstrich von der Kunst zu vergeben, dieser Titel, den habe ich mir ausgedacht und denke, er trifft auch voll ins Schwarze, denn Vergeben ist wirklich eine Kunst. Und wie jede Kunst fällt auch die Kunst des Vergebens nicht einfach vom Himmel, sondern sie will geübt werden. Man verbessert sich mit der Zeit, man scheitert mal, macht da trotzdem weiter, dann probiert man es wieder mal neu. Denn Kunst kommt von Können. Und Können entsteht durch Einübung, also durch das wiederholte Tun einer Sache, bis sie einem in Fleisch und Blut übergeht. So, das klingt für manche von uns vielleicht irgendwie unangenehm nach Schule. Und beim lieben Gott hätten wir es doch da irgendwie lieber ganz anders. Denn Gott hat es doch so mit Geschenken, mit Gnade. Und nun sollen wir diese geistlichen Dinge auch noch einüben, sie ausprobieren und auch noch Fehler dabei machen. Das ist für viele Menschen ungewohnt, dieser Gedanke, weil sie ja in Gott gerade einen Ausweg suchen aus diesem Hamsterrad des Leistungsdruck. Nun, wir werden im Verlauf der Predigt sehen, wie das eigentlich gemeint ist. So, jetzt feiern wir heute, habe ich herausgefunden, den Sonntag Judica im Kirchenjahr. Und der Sonntag Judica ist der eigentliche Beginn der Passionszeit. Judica me Deus, richte mich Gott und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk. So beginnt der Psalm 43, auf den sich dieser Sonntag bezieht. Und ich finde, das bringt nochmal so eine schöne Erhöhung der Spannung in das Thema Vergebung hinein. Denn hier im Psalm 43, da geht es ja zunächst um Gerechtigkeit, es geht um Abgrenzung und Rechtfertigung vor einem unheiligen Volk. Also es geht um das klare Einfordern von Recht und Ordnung und nicht von Vergebung. Und seit dem 8. Jahrhundert rückt ab dem Sonntag Judica das Leiden Jesu mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung. So was letzten Sonntag, das war der Sonntag Letare, wer es noch weiß, was letzten Sonntag an Letare noch Hoffnung war, das wird jetzt konkret. Es geht um Jesu Gehorsam und es geht um unseren Gehorsam. Es geht um unsere Antwort auf Gottes Handeln. Ja, Gnade, das ist wahr, aber Gnade, die nicht angenommen wird, die bleibt machtlos, saft- und kraftlos. Ja, wir sind frei, das ist wahr, und wir sind sogar so frei, dass wir eine Entscheidung gegen Gott treffen können und damit auch frei für die Entscheidung, nicht zu vergeben. Und umso mehr stellt sich dann heute am Passionssonntag Judica die Frage, was machen wir eigentlich mit dieser Freiheit, zu der Christus uns befreit hat? Was machen wir eigentlich mit der Gnade, die uns geschenkt ist? Und hat Gott uns zu diesem Thema irgendetwas zu sagen, damit wir dann auch gehorsam sein können? Und da passt dann, finde ich, so wunderbar der Monatsspruch für den Monat April dazu in diesem Jahr. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Einer meiner absoluten Lieblingsverse im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Und Jesus spricht mit ihnen und sie merken das daran, dass ihr Herz in Brand gesteckt wird. Und wisst ihr was, dafür habe ich gebetet in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, dass das passieren kann, dass etwas in diesem Gottesdienst sich ereignet, durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Predigt, dass eure Herzen in Brand steckt. Also darum trau dich einfach darauf, dich darauf einzulassen, die Worte Jesu an dich heranzulassen, in ihrer Zumutung, in ihrer Kraft und auch in ihrem Trost. Denn natürlich, Denn natürlich bleibt es dabei, im Christentum geht es in der Hauptsache um Gnade und um Wachstum. Und beides sind ja irgendwie Dinge, die wir nicht selbst machen können. Die geschehen, die ereignen sich in unseren Herzen durch Gottes Geist, im Verborgenen, manchmal kaum merklich. Und doch spricht die Bibel auch immer wieder davon, dass dieses geistliche Wachstum unsere Mitwirkung gebrauchen kann. Dass wir infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben können, um Gut und Böse zu unterscheiden, sagt der Hebräerbrief im Kapitel 5. Oder schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, Philipper 2. Oder ganz konkret in einem ganz persönlichen Brief von Paulus an seinen jungen Freund Timotheus, einen Teenager von vielleicht 18 Jahren, da sagt er ihm, Timotheus, gebrauche deine Gabe und übe dich da drin. Dann wird jeder erkennen, dass du, wie du Fortschritte machst. 1. Timotheus 4, Vers 15. Es geht also auch um Einüben. Nicht um damit Gottes Liebe zu verdienen, die ist ja längst da, aber um zu lernen, mit dieser Liebe zu leben, diese Liebe zu verkörpern, auch wenn wir mal dabei stolpern. Und zu dieser Sache mit dem Einüben möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein afrikanisches Märchen. Ein Märchen von Kraft, von Schmerz und von Verwandlung. Es war einmal eine kleine Palme, die wuchs kräftig am Rand einer Oase. Da kam eines Tages ein Mann vorbei und der sah die kleine Palme und konnte es einfach nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. Dann nahm er einen schweren Stein und legte ihn in ihre Krone. Und dann ging er schadenfroh lachend davon. Die kleine Palme versuchte, den Stein abzuwerfen, aber es gelang ihr nicht. Sie war ganz verzweifelt. Und weil sie den Stein nicht los wurde, blieb ihr gar nichts anderes übrig, als ihre Wurzeln tiefer zu graben. Immer tiefer drang sie in die Erde auf der Suche nach Halt, damit sie unter der Last nicht zusammenbrach. Schließlich stieß sie auf Grundwasser. Und trotz des Steins wuchs sie zur kräftigsten Palme der ganzen Oase. Jahre später kam der Mann zurück. Er wollte mal sehen, wie verkrüppelt der Baum wohl geworden war, wenn es ihn überhaupt noch gab. Doch er fand keinen einzigen verkrüppelten Baum. Nur eine kräftige, mächtige Palme, die sich zu ihm herabbeugte. Und da erschrak er, denn er dachte, nun würde sie sich rächen. Aber die Palme sagte, ich will dir danken, auch wenn du es damals wie heute böse gemeint hast. Aber danke für den Stein, den du mir in die Krone gelegt hast, denn deine Last hat mich so stark gemacht, wie ich heute bin. Diese Geschichte erzählt uns, was Übung unter Last bedeutet, wie geistliches Wachstum unser Schmerz heilen kann, wie wir wachsen können da drin. Und sie bereitet uns vor auf die Kunst der Vergebung, die nicht leicht ist, aber die stark macht. So, Kunst kommt also von Können. Und Können entsteht durch Einübung. Will man aber nun etwas einüben, dann muss man ja erst einmal das Wesen dessen verstehen, was man da eigentlich tut. Und das Wesen der Vergebung, ihr habt es vorhin schon in einem kleinen Snippet gesehen, das Wesen der Vergebung ist zunächst einmal zutiefst ungerecht. Ja, richtig gehört, Gnade ist ungerecht. Vergebung steht dem Gerechtigkeitsprinzip geradezu entgegen. Wir Menschen, wir denken ja immer in Kategorien von Ausgleich. Ne? 1:1, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, ich sehe das jeden Tag in der Schule, ja, da heißt es immer, was, du beleidigst mich? Okay, dann schlag ich zurück. Und dann sind wir quitt, oder? Aber so funktioniert das Leben ja nicht. So funktioniert auch keine Versöhnung. Denn wer will schon abmessen, ob die Retourkutsche genauso hart war wie die erste Verletzung? Wer kann denn schon den exakten emotionalen Schaden mit einem Gegenwert belegen? Ich meine, bei Augen und Zähnen, da kann man vielleicht noch abzählen, da mag das noch gehen, aber wie ist das bei Gefühlen, bei seelischen Wunden, Demütigungen, Verrat, Gewalt, Missbrauch? Und dann sagt der andere wieder, das war jetzt aber ein bisschen härter als meins. Und dann sagt der andere wieder, aber jetzt war deins ein bisschen härter. Und so entsteht eine Spirale, ein Teufelskreis. Der eine fühlt sich im Recht, der andere noch mehr. Und so geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter nach unten. Und das Tragische ist, dass wir diese Denkweise, dieses Gerechtigkeitsprinzip auch in unseren Glauben oft hineintragen. Und dann versuchen wir uns bei Gott irgendwie durch Reue, Buße, Wiedergutmachung, Leistung irgendwie den Weg freizuschaufeln, irgendwie besser bei Gott dazustehen. Aber Vergebung funktioniert nicht so. Denn Vergebung ist Gnade und Gnade ist halt einfach skandalös. Vergebung ist kein Ausgleich, sondern sie ist Gnade. Sie ist einfach ein Geschenk. Ein unverdientes, ungerechtes, kostbares Geschenk. Und deshalb tut Vergebung tatsächlich auch weh. Deshalb ist sie so schwer zu leben. Denn Vergebung lässt das Unrecht stehen und gibt es trotzdem frei. Vergebung sagt nicht, alles ist in Ordnung. Sie sagt, ja, es war schlimm und trotzdem lasse ich es los. Vergebung riecht nicht nach Osterglocken und Frühlingssonne, sie riecht nach Blut und Schweiß und nach Kreuz. Die Verletzung bleibt zunächst bestehen. Und das Hand aufs Herz, ne? Wenn uns jemand verletzt hat, dann wollen wir keine Vergebung. Dann wollen wir Gerechtigkeit, vielleicht wollen wir auch noch Rache. Aber wenigstens wollen wir doch einen Beweis, dass unser Schmerz gesehen wird, dass der andere nicht einfach so davonkommt. Und es ist doch auch oft so, dass die seelischen Wunden nicht einfach heilen, nicht nach einer kleinen Entschuldigung, nicht nach einem, ja, es tut mir leid. Das geht vielleicht noch bei kleinen Dingen, aber wenn es um die tiefen Verletzungen geht, Missbrauch, Gewalt, Verrat und Mobbing, dann funktioniert das nicht mehr, da bleibt die Wunde offen. Und das ist ganz real. Und so ist doch eine der größten Künste bei Vergebung, diesem Gefühl nicht das letzte Wort zu geben. Weil in solchen Momenten sagt doch irgendwie alles in uns, nein, der Täter darf nicht einfach ungestraft davonkommen, der darf das nicht einfach so von sich abstreifen. Und doch fordert Gott uns immer wieder neu zur Vergebung auf. Nicht, weil Gott das Leid kleinredet, sondern weil er es in etwas Größeres hineinheben will. Und wenn wir mal ganz ehrlich auf uns selbst gucken, dann war es doch zwischen uns und Gott ganz genauso, oder? Wir haben Gott verletzt, wir haben uns von ihm abgewendet, wir haben ohne ihn gelebt und dann haben wir in einem schlichten, kurzen Gebet gesagt, Gott, tut mir leid, ich will jetzt mit dir leben. Und dann hat er uns vergeben. Nicht, weil das gerecht war, sondern weil es Gnade ist und weil Gnade das Wesen Gottes ist. Die Kunst der Vergebung wirkt nun in zwei Richtungen. Sie verändert zum einen mich und sie kann den anderen verändern, denjenigen, der mich verletzt hat. Beginnen wir aber bei uns selbst. Nur durch Vergebung können wir diese endlose Kette aus Schuldzuweisung und Schmerz durchbrechen. Nur durch Vergebung durchbrechen wir den Kreislauf der Ungnade, der sonst immer weiterläuft, wie so ein Mahlwerk aus Erinnerung, Groll und innerem Gift. Und das Neue Testament verwendet für Vergebung am häufigsten das griechische Wort aphiemi. Und das ist so ein wunderschönes Wort, denn es bedeutet so viel wie erlassen, wegschleudern, loslassen, sich befreien, etwas von sich weg in Bewegung setzen. Und es beschreibt nicht irgendwie so ein Ereignis, sondern es beschreibt einen bewussten Akt des Freigebens einer Sache, einer Schuld, einer Person, über die ich eigentlich Macht habe, rechtlich oder innerlich. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich festhalte, dann bleibt der Kreislauf auch geschlossen. Dann dreht sich das Karussell des Schmerzes weiter, immer weiter nach unten. Und wenn das Gewitter dann schon längst vorbei ist, aber das Grollen bleibt, dann merkst du, dann klammerst du dich an die Vergangenheit. Dann kaut man die Vergangenheit immer wieder durch. Man besucht die Wunde wie ein Pilger seine heiligen Stätten, nur dass dort nichts heilt, sondern alles wieder aufreißt. Und manche Verletzungen werden ja tatsächlich mit der Zeit nicht leiser, sondern immer lauter. Und nur die Vergebung bietet da einen Ausweg. Und zwar einen echten Ausweg, der uns auch in die Freiheit hineinführt. Aber nicht, weil die Vergebung alles wieder gut macht, sondern weil sie etwas radikal anderes tut. Die Vergebung vermeidet die Fragen von Schuld und Gerechtigkeit manchmal ganz bewusst. Denn manchmal führt uns die Suche nach Gerechtigkeit nicht zur Wahrheit, sondern in die Sackgasse der Selbstvergiftung. Vergebung aber, die will einer Beziehung einen Neuanfang schenken. Und Neuanfang heißt natürlich nicht, es ist alles wie früher. Schwamm drüber. Es kann doch gar nicht mehr wie früher werden. Es muss es auch nicht. Sondern durch die Vergebung wird es neu. Neu geordnet, neu strukturiert, neu gesehen. Und damit wird der Teufelskreis unterbrochen. In mir selbst durchbricht die Vergebung diesen dunklen Kreis, den Teufelskreis aus innerem Schmerz, aus Wut, aus Unversöhntheit. Ein Kreis, der mich ja doch immer weiter hinabzieht, wenn ich ihn nicht verlasse. Und genau deshalb ist Vergebung zuallererst nicht nur ein Geschenk für den anderen, sondern Vergebung ist zuallererst Heilung für mich selbst. Und erst die zweite Auswirkung von Vergebung zeigt sich nicht in mir, sondern in dem anderen, in dem Menschen, der mich verletzt hat. Vergebung kann nämlich den Würgegriff der Schuld lösen, in dem sich der Täter befindet. Denn Schuld wirkt auch dann zerstörerisch, wenn sie nicht eingestanden wird. Auch dann, wenn sie verdrängt wird, gerade dann sogar. Schuld frisst auch im Täter. Wir haben es eben beim Opfer gesehen, unvergebene Verletzungen machen krank. Sie binden uns an das Vergangene fest und das Gleiche gilt auch für den Täter. Auch wenn der schweigt, auch wenn der das irgendwie weglächelt oder wenn er längst weitergezogen ist, unvergebene Schuld bleibt wirksam. Sie frisst sich ein ins Herz, in das Gewissen, in die Seele. Und wenn du demjenigen vergibst, der dich verletzt hat, dann setzt du in ihm die Möglichkeit zur Veränderung frei. Und darum sagt Jesus in Johannes 20, Vers 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ich habe das hier mal anders formuliert, wenn ihr die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben, um deutlich zu machen, da passiert wirklich etwas. Wenn du das tust, dann passiert daraufhin etwas. Und das ist doch eine gewaltige Angelegenheit, ein gewaltiger Satz, den ich ja hier immer gerne im Abendmahl auch sage. Denn er zeigt, Vergebung ist nicht nur ein seelisches Geschehen, sondern sie ist ein geistlicher Akt, der Reichweite hat. Wenn wir nicht vergeben, dann sperren wir nicht nur uns selbst ein, wir binden auch den anderen in seiner Schuld fest, wir halten ihn darin gefangen. Ich habe dazu mal ein wunderbares Bild gelesen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich kann also euch leider nicht sagen, wo ich das her habe, aber ich habe es jedenfalls nicht von mir. Wenn du jemandem vergibst, hieß es da, dann schneidest du wie ein Chirurg das Falsche bei dem Menschen, der es begangen hat, heraus. Du erlöst diesen Menschen von seinem verletzenden Tun. Du erschaffst ihn sozusagen neu. Zuerst ist er für dich nur die Person, die dir etwas Böses, etwas Ungerechtes angetan hat. Aber dann, durch das Aussprechen der Vergebung, tauscht dein Geist diese Identität aus. Du denkst nicht mehr an ihn als den Täter, sondern als einen Menschen, der dich braucht. Vor der Vergebung war er für dich ein böser Mensch. Danach siehst du ihn als einen schwachen Menschen, der in Not ist. Und damit erneuerst du auch deine eigene Vergangenheit, indem du den Menschen erneuerst, der dir so viel Schmerz zugefügt hat. Ist doch irgendwie ein toller Gedanke, oder? Seit ich das zum ersten Mal gelesen habe, begleitet mich das immer wieder. Vergebung verändert nicht nur die Zukunft, sie verändert sogar rückwirkend die Vergangenheit. Sie schreibt die Geschichte neu. Sie gibt dir nämlich die Deutungshoheit über das, was geschieht, zurück. Und das ist der Perspektivwechsel, der alles verändert. Aber Vergebung schützt nicht vor neuer Verletzung. Vergebung bedeutet nicht, jetzt ist alles gut, es wird nie wieder was passieren, der andere wird mich nie wieder verletzen. Das zu denken wäre naiv und auch gefährlich. Dietrich Bonhoeffer, dessen Todestag wir nächste Woche feiern, der von den Nazis verfolgt, eingesperrt und schließlich ermordet wurde, hat über Vergebung etwas sehr Ehrliches gesagt. Im Gebet treten wir zum Feind an seine Seite. Wir sind mit ihm, bei ihm, für ihn, vor Gott. Jesus verheißt uns nicht, dass uns der Feind, den wir in seinem Auftrag lieben, segnen und wohltun wird. Er wird uns beleidigen und verfolgen. Aber auch hierin kann er uns nicht schaden, wenn wir den letzten Schritt zu ihm tun im fürbittenden Gebet. Wir tun stellvertretend für ihn, was er nicht tun kann. Mit dem Feind vor Gott stehen, mit ihm für ihn beten. Nicht, weil er es verdient hätte, sondern weil Gott es verdient hat, dass wir ihm gehorsam sind. Gerechtigkeit ist eine gute und wichtige Macht. Sie ist sinnvoll, sie hält Gesellschaften zusammen, aber die Macht der Vergebung ist ganz anders. Sie ist nicht von dieser Welt, sie ist übernatürlich. Sie hat die Fähigkeit zu verwandeln, zu erneuern, zu erlösen und das nicht unter Druck oder durch gute Argumente oder so, sondern durch Gnade, durch einen Akt der Liebe, der frei ist. Und deshalb ist er so mächtig, dass niemand ihn irgendwie klein machen kann. So, das sollst du also jetzt einüben, sagt Jesus. Und das nicht nur gelegentlich, wenn du dich mal danach fühlst, sondern 7 mal 70 Mal, also 490 Mal am Tag. Das heißt ja nicht irgendwie auf eine Lebensspanne, sondern am Tag. Matthäus 18, 22. Und da wird es ja irgendwie dann jetzt sportlich, ne? Denn Jesus gibt uns hier kein Limit, der sagt, alles klar, wenn ihr das erreicht habt, ja, dann ist auch gut. Sondern der gibt uns eine Trainingsanweisung. Dieses Wort heißt ja nicht bis hierhin und nicht weiter, sondern es heißt, fang an, übe, immer wieder und immer wieder. Also ganz praktisch, mach dir doch eine Strichliste. Strich Nummer 1, die Kollegin, die dich übergeht. Strich Nummer 2, der Autofahrer, der dich schneidet. Strich Nummer 3, der Familienmitglied-Kommentar mit dem kleinen Stich. Strich Nummer 4, ne? Kommst du schon auf 4 oder auf 10 oder wie auch immer. Und dann stell dir vor, du sollst jetzt durch deinen Tag spazieren, durch deinen Alltag und sollst 490 Mal an einem einzigen Tag jemandem vergeben, der dich wirklich verletzt hat. Das ist natürlich total übertrieben, oder? Und das ist auch so. Und das ist genau der Punkt. Jesus übertreibt mit Absicht. Denn Jesus verwendet hier eine typisch rabbinische Methode, die heilige Übertreibung, nicht um uns unter Druck zu setzen, sondern um unser Denken zu sprengen. Deswegen sagt er nicht, vergebt gelegentlich, wenn ihr Lust dazu habt, sondern er sagt, mach es zu einem Lebensstil. So selbstverständlich, wie du atmest. Nicht, weil du musst, sondern weil du frei dazu bist. Weil du nicht Sklave deiner Wunden bist, sondern zum Gärtner deiner Heilung wirst. Jesus weiß, dass wir ja nicht durch einen einmaligen Akt, durch so ein einziges starkes Gefühl auf einmal plötzlich für immer zu vergebenen Menschen werden. Wir werden es, indem wir üben, indem wir anfangen, uns hineinbewegen, uns manchmal auch durchringen dazu und dabei merken, okay, da ist tatsächlich Kraft. Da kommt so ein Friede in mir an und das macht mich lebendig. Mit jeder bewussten Entscheidung zur Vergebung trainierst du dein Herz. Nicht für Schwäche, sondern für Liebe unter Last. Für Gnade in einer Welt, die lieber rechnet als verschenkt. Und dann gibt es Eine Auswirkung der Vergebung, die oft übersehen wird, aber die von ungeheurer geistlicher Kraft ist. Vergebung setzt Gottes Erkenntnis frei. Sie stellt Täter und Opfer auf dieselbe Ebene, nämlich vor Gott. Da ist nicht mehr der eine höher, der andere tiefer, nicht mehr besser oder schlechter, sondern beide sind gleich. Sie sind bedürftige Menschen, sie sind Menschen, die vor Gott angesprochen sind. Und Gott hat uns da mit der Vergebung einen unglaublichen Auftrag gegeben. Schon ganz am Anfang des Evangeliums, noch bevor Jesus geboren ist, heißt es in Lukas 1, Vers 77, du wirst dem Volk Gottes Erkenntnis des Heils geben durch die Vergebung ihrer Sünden. Und das ist wichtig zu verstehen. Hier geht es nicht darum, dass hier wird nicht von Buße gesprochen, Reue, Umkehr, es wird noch nicht mal von Bekenntnis gesprochen oder von irgendwelchen Gefühlen, sondern es wird von der Vergebung als ein Startpunkt, als ein Freiraum gesprochen, als geistliche Entfesselung sozusagen. Menschen sollen frei werden, damit sie Gott erkennen können. Nicht als eine Drohgestalt, nicht so als eine Moralinstanz mit einem riesen Zeigefinger, sondern als Allerbarmer. Ich mag dieses Wort total, deswegen will ich es nicht gerne nur den Moslems überlassen. Ja? Ich glaube, dass Gott tatsächlich der Allerbarmer ist. Vergebung öffnet ein Fenster zum Himmel, durch das man Gott sehen kann. Und darum vergebe ich so gerne. Nicht, weil ich mich irgendwie für Gott halte oder für unglaublich heilig, nicht, weil ich denke, ich könne Menschen erlösen oder so, sondern weil Vergebung etwas freisetzt. Das setzt ein Stück Himmel frei. Da ist ein Lichtblick plötzlich da. Vergebung ist wie ein Riss in der Mauer. Jesaja 59 sagt ja, unsere Sünden sind wie eine Wand, wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Aber durch die Vergebung, da bricht die Mauer an einer einzigen Stelle auf und dann ist da plötzlich Licht. Da wird ein Raum geöffnet. Plötzlich ist da Gott und du kannst ihm begegnen. Und du darfst das tun, mit Autorität und Liebe diesen Riss in die Mauer machen. Weil Jesus selbst das gesagt hat am Ende des Johannesevangeliums, direkt nach seiner Auferstehung: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und das ist doch kein theologischer Nebensatz, so unwichtig. Das ist eine Bevollmächtigung an uns. Das ist eine Freisetzung, eine Einladung. Geht los und macht genau das. Und jetzt stellt euch mal vor, was wäre, wenn Christen das wirklich tun würden? Stellt ihr jetzt mal vor, Christen auf der Straße, nicht bibelschwingend mit Mahnfingern und Bibelverskanonen, sondern mit der Frage, was bedrückt Sie eigentlich am meisten von dem, was Sie getan haben? Darf ich Ihnen das einfach mal vergeben? Nicht, du bist verkehrt, so ändere dich gefälligst, sondern du bist geliebt und ich spreche dich jetzt frei. Das wäre doch mal eine coole Aktion für einen öffentlichen Platz in Kelkheim. Nicht Bekehrung auf Knopfdruck, sondern Vergebung als Vorgeschmack auf die Beziehung zu Gott. Ein Zeichen, wie ein guter, erhebender Duft in einer Menge, ein Vorglühen des Himmels. Denn das sind wir doch. Wir sind Geliebte Gottes in einer kaputten Welt. Wir sind heilige Zeichen. Wir sind wie ein Spiegel, wie ein Widerschein von Gottes Liebe. Unsere Handlungen, unser Umgang, unsere Worte und sogar auch unser Schweigen sollen funkelnde Sterne sein in der Dunkelheit der Seele. Darum sind wir als Christen aufgerufen zu vergeben. Und ich sage euch, wenn das geschieht, wenn ein Feind geliebt wird, wenn jemandem vergeben wird, der es nicht verdient hat, dann passiert etwas. Dann horchen die Menschen plötzlich auf, dann wird es ganz leise im Raum, dass du eine Stecknadel fallen hören kannst und dann spürt man, hier ist etwas Größeres im Spiel. Und sofort steht die Frage im Raum, wie geht das? Wie kannst du das einfach tun? Bei der Vergebung geht es eben nicht um Fairness, es geht nicht um Gerechtigkeit. Es geht auch nicht darum, dass du dich erstmal gut fühlen musst, bevor du den ersten Schritt machst. Vergebung ist kein Gefühl, es ist eine Tat. die du tust. Jesus sagt nicht, wenn ihr bereit seid, dann vielleicht. Er sagt, tu es jetzt, leg los, probier es aus, fang an. 70 mal, 7 mal an jedem Tag. Und warum? Weil er uns genauso vergeben hat und weil Vergebung die Brücke ist, über die du selbst auch mal in Gottes Herz gelangt bist. Jesus macht das ganz deutlich. In Matthäus 6, Vers 14 folgende sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Klarer kann man es nicht sagen. Wenn du nicht vergibst, dann blockierst du selbst den Kanal, durch den Gottes Gnade in dein Herz fließen will. Und allein das wäre doch schon Grund genug, um sofort, ständig und unaufhörlich allen Leuten, die dir begegnen, zu vergeben. Die Abgründe der Gnadenlosigkeit lassen sich doch nur auf eine Weise überqueren, auf der schwankenden Seilbrücke der Vergebung. Diese Seilbrücke ist nicht stabil, die ist nicht bequem, die wackelt, die macht Angst, aber sie ist die einzige Brücke weit und breit. Ja, Vergebung ist nicht einfach, sie ist nicht sicher, oft ist sie schmerzhaft und manchmal geht sie auch nur mit Tränen, mit Zittern und mit einem inneren Sterben einher. Denn natürlich ist es so, hinter jedem Akt der Vergebung verbirgt sich eine Wunde, verbirgt sich ein Verrat, ein Schmerz, der nicht leicht heilt. Und trotzdem sagt Jesus, vergib. So wichtig ist Jesus die Vergebung, dass sie sogar wichtiger ist als das religiöse Opfer. Wichtiger als der Gottesdienst selbst. In Matthäus 5 sagt er, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann leg deine Gabe nieder, versöhne dich zuerst und dann komm zurück. Und da stellt sich doch die Frage, warum nehmen wir Jesus nicht ernst? Wie können wir glauben, dass Gottesdienste, Konferenzen, Methoden etwas bewegen, wenn wir sie mit unversöhntem Herzen feiern? Die Welt hat doch ein Recht auf authentische Christen. Menschen, die das leben, was sie predigen. Menschen, die vergeben, auch wenn es schwer ist. Und wenn wir das lernen, wenn wir es einüben, so wie Jesus uns aufgetragen hat, dann wird aus dem Schlussstrich ein Doppelpunkt, eine Öffnung. Dann kann es weitergeben, ein neuer Anfang, eine neue Beziehungschance. Und dann werden wir stark, so stark, dass wir uns eines Tages vielleicht wie die Palme im Märchen herunterbeugen können und sagen, ich will dir danken. Auch wenn du es damals wie heute böse gemeint hast. Wir können ganz klar sein in unserer Analyse. Aber danke für den Stein, den du mir in die Krone gelegt hast, denn deine Last hat mich so stark gemacht, wie ich heute bin. Heute ist Judika, der Sonntag, an dem der Leidensweg Jesu wirklich beginnt. Der Tag, an dem es nicht mehr um Trost geht, sondern um Gehorsam, um Antwort, um Reaktion auf Gottes Handeln. Und damit schließt sich der Kreis der Predigt und dieses Gottesdienstes, denn dieser Sonntag heißt ja nicht zufällig Judika, Judika Medeus, richte mich Gott und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk. Judika ist der Ruf nach Gerechtigkeit, ein Wunsch, Recht zu bekommen, ein Aufschrei gegen das Unrecht. Und Jesus beantwortet diesen Ruf. Aber nicht mit Strafe, nicht mit Rache, sondern mit Gnade. Und diese Gnade ist in unseren Augen manchmal ungerecht, denn diese Gnade lässt das Recht nicht immer siegen. Aber sie verwandelt, sie durchbricht den Kreislauf der Schuld und sie eröffnet neue Wege, wo menschlich gesehen längst alles verloren war. Darum, Gnade ist ungerecht, aber sie ist die einzige Kraft, die diese Welt wirklich neu machen kann. Ja, das war's, was ich heute sagen wollte. Und vielleicht brannte ja dein Herz an irgendeiner Stelle dieser Predigt, wie bei den Emmaus-Jüngern, die sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und wenn dein Herz brennt, dann tu etwas. Fang einfach an, dann vergib so oft du kannst. Und wenn du nicht kannst, dann bitte Gott, es in dir zu tun. Denn nur durch die Vergebung wird die Welt verändert. Und vor allem nur durch die Vergebung wirst du selbst verändert. Amen. Das hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Bild zu machen. Ja, und bevor wir jetzt miteinander beten wollen, singen wir das Lied Du hast Erbarmen und vergibst all meine Schuld.